Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Selbstwirksamwerden-Podcasts. Ich freue mich total, dass du dabei bist und ich freue mich auch total, dass ich heute Julian Müller-Schwefe zu Gast habe. Julian hat 2016 das Programm On Purpose nach Berlin geholt. Das Programm unterstützt Menschen, die schon erste Karriereschritte in der Wirtschaft gemacht haben, auf ihren Karrierepfad-Transition hin zu einer Karriere mit Sinn in die Impact Economy. Und seit das Programm 2016 gegründet wurde, sind schon 125 sogenannte Associates durch das Programm gelaufen in ungefähr 100 Organisationen. Ich selbst durfte 2018 und 2019 mitmachen und das Programm hat mir unglaublich viel gegeben und es hat sich seitdem total viel Positives in meinem Leben ergeben und verändert. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz viel Inspiration. Julian, ich freue mich total, dass du heute hier bist, zur zweiten Folge vom Selbstwirksam-Werden-Podcast und herzlich willkommen an der Stelle.
Ja, vielen Dank, Hanna. Ich freue mich sehr.
Ich kenne dich als allererstes oder in erster Linie als Gründer von On Purpose Berlin. Und bevor wir jetzt über On Purpose reden, kannst du es einfach erstmal abholen. Was ist On Purpose?
Boah, ich kann befürchten, dass du mich das fragst. Das macht gar nicht so einfach zu erklären, wie du weißt. Also, vielleicht mal einfach versucht. Genau, On Purpose ist ein Leadership-Programm für Leute, die einen, ja, meistens so ein bisschen Karrierewechsel machen möchten. Also viele kennen ja vielleicht so ein MBA-Programm, ein Master of Business Administration. Das machen viele Menschen, die, weiß nicht, zum Beispiel Mathematik studiert haben, dann gearbeitet haben, aber irgendwann quasi in die Wirtschaft abbiegen möchten. Und On Purpose ist so ein bisschen die andere Richtung. Also eigentlich ein Programm für Menschen, die meistens, nicht nur, aber die meisten haben in der Wirtschaft irgendwie angefangen zu arbeiten, haben da auch schon die ersten ein, zwei Karriereschritte gemacht, merken aber irgendwann, dass es nicht mehr genug ist, ihnen fehlt was. Und sie machen dann ein einjähriges Programm, also ein Associateship heißt es bei uns, in Vollzeit, also kündigen ihre alte Stelle und mit dem Ziel quasi, dass man danach Bereiche mit Sinn oder im Bereich mit Social Impact arbeitet. Genau, also als Beispiel vielleicht mal ganz kurz, wenn jemand im Marketing gearbeitet hat und vielleicht auch bei seiner Firma schon, weiß ich nicht, ein, zwei Karriereschritte gemacht hat und auch sehr gut ist in dem, was er oder sie tut, aber merkt, ne, jetzt einfach nur 20, 30, 40 Jahre lang weiter Marketing machen, reicht mir nicht. Ich habe schon auch Bock, was gesellschaftlich zu bewegen. Ich mag aber mein Feld, ich mag es, Marketer zu sein. Dann kann ich sozusagen das Programm On Purpose besuchen, wenn ich mich bewerbe, wenn ich reinkomme sozusagen. Habe dann ein Jahr, wo ich in Organisationen mit gesellschaftlichem Mehrwert arbeiten kann, wo ich ein Training, ein Mentoring, ein Coaching-Programm noch nebenbei sozusagen in Anführungsstrichen habe und wo ich danach eigentlich sehr gut aufgestellt bin, eben in diesem Bereich jetzt vielleicht im Marketing oder auch in anderen Bereichen Fuß zu fassen. Also wie ein Weiterbildungsprogramm, aber sozusagen, das mir auch erlaubt, meine Richtung in meiner Karriere noch mal so ein bisschen zu ändern.
Sehr, sehr schöne Erklärung. Ich merke immer, dass...
Sehr kompliziert.
Wen man fragt, der erklärt es immer ein bisschen anders, weil es einfach so viele Aspekte hat. Aber den Vergleich mit dem MBA fand ich jetzt auch nochmal schön. Warum hast du On Purpose nach Deutschland geholt? Was war so die Geschichte dahinter? Was war dein Anliegen? Wie kamst du dahin?
Gute Frage. Wie viel Zeit haben wir, Hanna?
Forever.
Gut, also ich hatte, also ich selber, komme so ein bisschen aus der Wirtschaft, habe Wirtschaft studiert, komme aber eigentlich mein Elternhaus, meine beiden Eltern, meine Mutter ist Sozialarbeiterin, mein Vater ist Therapeut. Das heißt, das wurde mir, glaube ich, so ein bisschen in die Wiege auch gelegt, dass nicht alle Menschen es vielleicht so gut erwischt haben wie wir in Deutschland, in der Mittelschicht, sage ich mal. Und deswegen, ja, waren das echt meine zwei Leidenschaften. Mir persönlich hat es irgendwie Spaß gemacht, zu wirtschaften oder unternehmerisch zu denken, an die Sachen ranzugehen. Ich hatte aber immer noch so diese Idee im Kopf, ich möchte es eigentlich nicht nur für meine, sag ich mal, private Tasche machen, sondern es wäre auch schon sehr schön, wenn dabei auch andere Menschen ein bisschen profitieren, die es vielleicht sonst nicht ganz so gut erleben. Das heißt, dieses Fuzzy-Konzept oder was waren schon irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf. Und ich habe auch mit dem Gedanken eigentlich schon Wirtschaft angefangen zu studieren. Habe dann im Laufe des Studiums so diesen Social Entrepreneurship-Ansatz kennengelernt, also quasi soziales Unternehmertum. Ne? Unternehmerisch an Probleme rangehen, aber eben nicht unbedingt, ich sag mal jetzt, behördlich oder als NGO gedacht, im Sinne von irgendjemand spendet mir Geld, ich tue irgendwas Gutes. Und dann mit diesem Gedanken, eigentlich macht es doch vielleicht noch mehr Spaß, wenn wir damit auch Geld verdienen können und dann vielleicht noch schneller wachsen und vielleicht noch mehr Menschen erreichen können. Also das fand ich ein ganz tolles Konzept, habe dann auch meine Masterarbeit darüber geschrieben, habe im Laufe meiner Masterarbeit ein paar Leute von On Purpose interviewt, also durch Zufall quasi, die gerade in dem Programm in London schon waren. Habe da das Programm so ein bisschen kennengelernt und dachte mir irgendwie so, oh, das ist ja eigentlich ganz cool, vielleicht mache ich das später auch mal so ungefähr. Und als dann später war, ich hatte sozusagen meinen Karrierestart dann bei der Boston Consulting Group als Unternehmensberater gemacht, auch schon mit dem Wissen, dass ich das wahrscheinlich ewig machen möchte, aber ich fand es trotzdem sehr spannend, dort viel zu lernen. Und als ich da die ersten 2 Jahre rum hatte, war mir klar, okay, irgendwie langsam muss ich abbiegen. Ich habe das jetzt gemacht, um viel zu lernen, und es war auch eine sehr lehrreiche Zeit und auch eine tolle Zeit, auch eine intensive Zeit. Aber genau, ich möchte jetzt sozusagen gerne mehr abbiegen in die Richtung, das, was ich wirklich machen will. Und dann war ich ganz einfach damals in Berlin wohnhaft und hätte mich wahrscheinlich für das Associate-Programm beworben, hätte es das schon gegeben in Berlin. Damals dann war ich quasi vor der Wahl gestellt, okay, entweder in London das Programm zu machen oder das Programm nicht zu machen. Das war so ein bisschen die Option. Ich habe in London teilweise studiert, ich mag die Stadt total, ich hätte mir auch gut vorstellen können, dorthin zu gehen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich das Programm in einer Stadt mache, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, dort auch länger zu bleiben. Weil du weißt selber, man lernt während des Jahres unheimlich viele tolle Menschen kennen. Man baut sich ein Netzwerk auf, und jetzt ein Jahr in London dieses Netzwerk aufzubauen und dann wieder nach Deutschland oder nach Berlin zu ziehen, das schien mir irgendwie Blödsinn. Und ich, also so gern ich London mag, ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass ich dort jetzt den Rest meines Lebens verbringe sozusagen. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, entweder man muss es jetzt halt selber machen und mal versuchen, ob man es irgendwie in Deutschland oder in Berlin, warum gibt es denn hier eigentlich auch nicht? Gibt es da einen Grund so ungefähr? Oder ich muss jetzt noch umziehen, und dann habe ich mich für die Variante A entschieden. Jetzt mal ganz kurz gesagt.
Ja, mega. Ich habe jetzt irgendwie auch so ein paar Mal gedacht, dass du es erzählt hast, so, okay, ich könnte jetzt das eine machen oder ich könnte es gar nicht machen oder ich mache es jetzt einfach, ich baue es jetzt selber auf. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon voll bei dem Thema Selbstwirksamkeit. Also und was du auch vorher im Zusammenhang mit Social Entrepreneurship und Sozialunternehmertum skizziert hast, so, ich gehe einfach selber Lösungen an für Probleme, in Anführungszeichen. Es war jetzt nicht in erster Linie ein Problem, aber trotzdem auch ein Wunsch, den du hattest. Hast du das Programm im Endeffekt gemacht?
Ich war ein Teilnehmer tatsächlich. Ja. Also ich bin wahrscheinlich einer der ganz wenigen, der sich auch durch den Auswahlprozess so ein bisschen gemogelt hat, weil ich damals mit Tom, also mit dem Gründer von On Purpose in London, natürlich irgendwie eine längere Zeit zusammengearbeitet habe, bevor er mir dann das Okay gegeben hat, das in Deutschland zu gründen. Aber ich habe jetzt nie diesen standardisierten Auswahlprozess, den du ja auch kennst, durchlaufen. Ich habe ihn auf der anderen Seite öfter erlebt, aber ich musste ihn sozusagen nie über mich ergehen lassen. Deswegen, nee, ich habe das Programm leider nie gemacht, aber also ich hätte total Lust gehabt, ne, das Programm zu belegen, einfach als Teilnehmer, weil ich glaube, das ist ähnlich wie in einem Fußballspieler. Es macht bestimmt einen Spaß, als Trainer zu arbeiten und Fan zu sein, aber ich glaube, Spieler oder in dem Fall Associate zu sein, das Programm selber zu machen, macht wahrscheinlich am meisten Spaß.
Und ist es das irgendwie so, dass du das irgendwie bereust oder dass du sagst, oh Mann, jetzt habe ich es aufgebaut, aber ich konnte das selber nicht durchlaufen?
Nee, gar nicht. Tatsächlich habe ich da noch nie drüber nachgedacht, obwohl ich, wie gesagt, ich glaube, es wäre eine tolle Erfahrung gewesen, aber wahrscheinlich wäre es in mir, hauptsächlich in dem Programm, wie dir und wahrscheinlich den meisten anderen auch, ich weiß nicht, so ein bisschen um das Mindset, um die Leute gegangen, und da habe ich ja das Glück gehabt, da sehr, sehr viele von euch kennenzulernen über die Jahre in den verschiedenen Ländern. Und ich glaube, das hat es natürlich für mich ausgemacht, das Bild mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich habe es eben in einer anderen Rolle machen dürfen, aber nein, ich bereue es nicht.
Voll schön, dass, das nochmal zu hören aus deinem Mund. Und ich glaube, du hast ja hier mittlerweile über 100 Menschen, die dir unglaublich dankbar dafür sind, dass du es gemacht hast und dass du den Schritt gegangen bist.
Ja, voll schön. Das ist tatsächlich auch was es, glaube ich, so ein bisschen besonders macht, ne? Also für mich manchmal noch ein bisschen aktuell ein bisschen abstrakt, weil ich jetzt hier in Freiburg sitze seit einigen Jahren und davon leider nicht mehr ganz so viel mitbekomme, wie wenn man jetzt in Berlin immer vor Ort ist. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz großer Unterschied zu, weiß ich nicht, wenn man Position X in Firma Y macht für ein paar Jahre, ne? Dann, also wenn ich jetzt auf meine Unternehmensberaterzeit zurückblicke, habe ich vielleicht für mich viel gelernt, habe auch ein paar tolle Menschen kennengelernt und so weiter. Aber also ich wüsste jetzt nicht, was ich da jetzt für einen Unterschied gemacht habe. Ne? Ich glaube, jemand anders, der hätte mich nicht eingestellt, hätte das jemand anders gemacht von den ganz vielen Bewerbern, der hätte es sicherlich auch gut gemacht. Also kommen wir vielleicht eh später nochmal drauf. Das ist, finde ich, eine ganz interessante Frage. Das, genau, ich finde es als Gründer in Anführungsstrichen immer relativ einfach, sich dann irgendwie wirksam oder toll zu fühlen, so, ne? Wenn man denkt, ja, oh, super, wenn ich das jetzt nicht gemacht habe, dann geht das nicht. Das ist recht fassbar. Ne? Dann, aber wenn man das sozusagen in einem Angestelltenverhältnis oder in einer anderen Rolle hat, dann finde ich es manchmal sogar herausfordernder, quasi sich dort auch wirksam zu fühlen, weil es nicht ganz so einfach zu sehen ist. Ne? Auf dem ersten Blick.
Das wäre schon eine nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die aber jetzt auch total gut passt. Also fühlst du dich in Bezug auf die Gründung von On Purpose selbst wirksam, aber auch generell in deinem Leben und in deinem Wirken und in deinem Tun?
Ja, auf jeden Fall. Ich musste tatsächlich auch so ein bisschen, als du angefragt hattest, ob wir das Gespräch führen wollen, habe ich nur nochmal nachgefragt, was ist denn eigentlich Selbstwirksamkeit genau? und habe dann gemerkt, dass es, glaube ich, ein Konzept ist, was in meinem Leben tatsächlich eine sehr große Rolle spielt, ohne dass ich mir das jetzt so bewusst mache jeden Tag. Und wie gesagt, ich kannte den Begriff nicht mal so richtig. Ne? Ich habe so ein bisschen mir gedacht, was es wahrscheinlich sein könnte. Und ich glaube, das hat die Laura auch in der ersten Folge so ein bisschen gesagt, dass ihr auch gar nicht so ganz klar war, was das jetzt genau heißt. Und das ist, glaube ich, bei mir auch so gewesen. Aber genau so, ich es verstehe, also, ne, dass man selber das Gefühl hat, Dinge bewegen zu können, dass man vielleicht nicht so in so einer Opferhaltung ist, ich lasse einfach alles geschehen und kann sowieso nichts machen, sondern gehe da eher proaktiv ran und versuche eben Dinge zu verändern, die mir wichtig sind. Das habe ich, glaube ich, auf jeden Fall recht stark und auf jeden Fall in Bezug auf die Gründung. Ich glaube, wenn ich auf mein Leben, hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber auf die letzten Jahre zurückblicke, dann ist es wahrscheinlich das Thema, wo ich es am meisten spüre tatsächlich. Ne? Oder wo ich am meisten das Gefühl habe, ach, toll, da habe ich, glaube ich, einen kleinen Unterschied zumindest gemacht. Ne? Vielleicht wäre jemand sonst 2-3 Jahre später auf die Idee gekommen, das nach Deutschland zu gehen. Das kann auch gut sein, aber vielleicht auch nicht, wer weiß es schon. Ne? Und das fühlt sich natürlich schon gut an, muss ich sagen. Und generell, ja, wenn ich so ein bisschen reflektiere, bin ich, glaube ich, tatsächlich jemand, der das versucht zumindest sehr, sehr stark zu leben, so dieses selber Sachen in die Hand zu nehmen, Dinge zu verändern. Jetzt auch nicht immer und überall, das kann auch manchmal anstrengend sein, finde ich. Manchmal genieße ich auch einfach Sachen geschehen zu lassen, wo ich denke, bin ich jetzt nicht total d'accord, aber hey, alles cool. Aber wenn ich auch nachdenke, genau, meine Eltern, glaube ich, haben mir das schon auch teilweise so mitgegeben. Also die haben auch, als sie irgendwie Ende 20 waren, ein Drogentherapiezentrum gegründet mit einem ganz neuen Konzept oder so. Ja, ich glaube, wenn man in so einem Umfeld aufwächst irgendwie, ne, wo auch klar ist, der Status quo muss nicht akzeptiert werden, so wie er ist, sondern der wird irgendwie ständig herausgefordert. Also, ne, mein Dad ist irgendwie alter 68er so ein bisschen gewesen, der das immer noch sich, würde ich sagen, beibehalten hat. Dann ist es fast, ja genau, dann hat man das, glaube ich, sehr präsent, dass nicht alles einfach unveränderlich ist, sondern dass man theoretisch überall irgendwie das verändern könnte. Das hat mich als Kind tatsächlich manchmal ein bisschen angestrengt, dieses Mindset, so. Weiß ich nicht, meine Eltern waren dann irgendwie nicht zufrieden, wie es in der Schule, wie die Lehrer den Unterricht vermittelt haben und wollten sich dann mit dem Elternabend immer beschweren und so, wo ich auch manchmal dachte, jetzt lass das doch einfach mal. Das ist vielleicht nicht super toll didaktisch und ich vergesse wahrscheinlich 90% wieder, was mir der Bio-Lehrer jetzt versucht einzutrichtern, aber ist doch auch mal okay, so. Man muss doch nicht immer irgendwie gegen ankämpfen, so ungefähr. Also deswegen, ja, ich glaube, das kommt tatsächlich auch zum Teil auf jeden Fall von zu Hause.
Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn deine Eltern das nicht so gemacht hätten, in so vielen Situationen, dass es dann vielleicht nicht so inhärent in dich übergegangen wäre. Also
ja, das hat sicherlich in dem Punkt sozusagen geholfen. Das da hast du sicher recht. Ja.
Gibt es irgendeine Situation, an die du dich erinnern kannst? So eine erste Situation, in der du dich selbst wirksam gefühlt hast? Du hast gesagt, du hast das Konzept jetzt als Terminus jetzt noch nicht so lange gekannt, aber als Gefühl wahrscheinlich schon lange. Gibt es da irgendwie eine frühe Situation? Es muss jetzt nicht die erste sein, aber...
Ja, gute Frage. Also generell ist es bei mir, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, wie soll ich sagen, eher so, dass ich viele Sachen so erst so mit 16, 17, 18 ein bisschen angefangen habe oder mir langsam mehr gemacht habe und viele dann auch erst ab nach Abitur eigentlich. Das heißt, ich war jetzt nicht so der typische Schüler, der in der Schule oder auf dem Gymnasium jetzt schon irgendwie 1000 Projekte gemacht hat und immer Klassensprecher war oder so. Ich habe mich da teilweise auch eher im Hintergrund gehalten. Aber es hat dann tatsächlich gegen Ende der Schulzeit angefangen, genau, dass ich habe damals ein Schafkopfturnier, also sowas wie Skat, so ein Kartenspiel sozusagen, das tatsächlich an der Schule das erste Mal organisiert, haben wir dann 40, 50 Teilnehmer gehabt und durften sogar um Geld spielen, das war auch so ein bisschen heikel. Aber genau, das war so eine erste kleine Sache, wo ich dann gemerkt habe, so, ach ja, Mensch, kann man auf die Beine stellen, überlegt sich da irgendwie so ein kleines Konzept und irgendwie klappt das ja dann schon alles. Genau, später gab es dann mehr Beispiele. Ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Können wir vielleicht ja auch später nochmal dazu kommen. Oder ein Punkt, der mir eingefallen ist, der, glaube ich, in dieser Schulzeit bei mir noch anders war, war einfach so das Umfeld. Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich so ganz mit meinem Umfeld connecte. Also jetzt mal platt gesagt, ich bin aus einem kleinen Dorf in Bayern. Und da war das Mindset, wie man jetzt so neudeutsch schön sagt, glaube ich, tendenziell echt ein anderes. Es war recht konservativ alles. Ich war irgendwie Vegetarier damals und hatte sowieso da schon einen schweren Stand als Junge in Bayern als Vegetarier auch ein anderes sein. Finde ich ja Exot. Dann hatte ich auch noch einen Doppelnamen, das war auch irgendwie komisch. Also genau, ich habe da gefühlt immer nicht so ganz reingepasst. Und das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen zurückgehalten oder ein bisschen gelähmt, würde ich sagen, manchmal. Und habe dann wirklich so nach dem Abitur, habe ich dann erstmal ein Jahr Zivildienst gemacht mit einer Organisation, ASF, Aktion 7, Zeit, Friedensdienste aus Berlin, wo ja einfach auch sehr, sehr coole und inspirierende Menschen sind. Und ich habe damals richtig gemerkt, wie ich so ein bisschen aufgegangen bin, wie sich bei mir ganz vieles irgendwie ja verändert hat. Und ich gedacht habe, boah, wow, endlich viele Menschen, die irgendwie so ähnlich denken wie ich. Und also dieses Umfeld hat mir, glaube ich, dann total geholfen, auch ja selbstwirksamer zu werden oder mir mehr Dinge zuzutrauen oder ja, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man schlägt das vor und nicht alle sagen gleich nein, ist kacke so ungefähr, dann hilft das natürlich auch, mehr Sachen vielleicht vorzuschlagen und dann klappt vielleicht was.
Total schön. Ich habe jetzt gerade mehrere Aspekte so von dem, was du erzählt hast, finde ich total spannend. Das erste ist so, dass so ein kleines Schafskopfturnier, was ja irgendwie jetzt keine große, keine große Sache oder kein großes Projekt ist, aber trotzdem schon total dazu helfen kann zu dem Gefühl, okay, ja, ich kann was verändern und ich kann was machen und ich kann mir was zutrauen und deswegen da auch nochmal so, manchmal sind es einfach die kleinen Sachen, mit denen man einfach anfangen kann oder anfangen muss, um dieses Gefühl wachsen zu lassen auch.
Total schön, dass du sagst, ja, ich habe nämlich, also als ich On Purpose sozusagen auch angefangen habe zu gründen, also soll jetzt auch immer nicht so, also sich so anhören, als wäre nur ich das gewesen. Ne? Ich war wahrscheinlich der Initialstein und habe irgendwie den ersten Schritt gemacht, aber ich hatte ganz schnell ganz tolle Mitstreiter bei mir und hätte eine Anna von damals Talents for Good sozusagen mich nicht so toll unterstützt mit Kontakten und eben kostenlos im Büro sitzen und so weiter, hätte Marc nicht ab Woche 5 gefühlt an meiner Seite gewesen und wir hätten das leider irgendwie zusammen eigentlich aufgebaut und gerockt, wäre vieles bestimmt anders gekommen. Deswegen, genau, keine Heroengeschichte an der Stelle. Aber was ich sagen wollte, ist, ich habe dann, also ich war, glaube ich, damals 26 oder 27, als ich dann On Purpose oder als wir das gegründet haben. Und ich habe mir damals, war es echt so eine Zeit, da habe ich mir gesagt, dieses ganze Gründerthema war bei mir schon sehr lange präsent irgendwie. Ich würde sagen, ab so, weiß ich nicht, Ende Schulzeit habe mich so ein bisschen irgendwie zumindest interessiert, fasziniert. Ich habe, glaube ich, sogar als Kind mit meinem Papa schon irgendwie geredet, warum ein Eis jetzt nicht, die Kugel Eis jetzt 50 Pfennig und nicht 70 kostet und wie kann denn der eine teurer als der andere und wie kann der sich da halten. Also das ist ein bisschen nerdy, aber das hat mich damals tatsächlich schon irgendwie sehr umgetrieben, auch als Kind schon. Das heißt, so dieses ganz basic-gründerische Handeln fand ich sehr spannend und habe mir immer schon, oder immer schon, aber habe mir auch zumindest während des Studiums dann auf jeden Fall gedacht, ja, also ich will auf jeden Fall mal was aufbauen, was gründen. Und ich bin auch, habe auch an der Uni studiert, in meinem Bachelor, wo sehr viele Leute dann irgendwie was Eigenes gemacht haben oder so. Das heißt, es war auch ein inspirierendes Umfeld. Aber letztlich war ich dann irgendwann 27 und habe mir gedacht, Mensch, gefühlt seit 10, 15 Jahren denke ich jetzt immer mal wieder über solche Ideen nach. Und mein Gedanke war immer, wenn ich von irgendwas 100% überzeugt bin, dann mache ich es. Ja, dann setze ich es um. Und irgendwann war ich dann so, ich bin jetzt 27, ich habe in den letzten 10 Jahren war ich nie von irgendwas 100%, von irgendeiner Idee 100% überzeugt. So, ne? Entweder ich hoffe jetzt drauf, dass es in den nächsten 30 Jahren noch vielleicht irgendwann mal so sein wird und dann mache ich irgendwas. Oder ich setze sozusagen mal die Barriere ein bisschen runter und probiere einfach was, wo ich, sagen wir mal, 80% oder 90% von überzeugt bin. Und setze das einfach mal um, ne? Und warte quasi nicht immer und immer weiter auf die perfekte Idee, sondern nehme mir eine, die ich ziemlich gut finde oder die ich gut finde und probiere es einfach mal. Und das war für mich, glaube ich, tatsächlich, genau, wie ein total wichtiger Schritt und so ein bisschen ein Wechsel des Mindsets. Und wie du sagst, ich glaube, also zumindest bei mir geht es oft über so kleine Sachen einfach mal machen.
Cool, wobei das ja dann nichts so Kleines mehr war. Aber genau da würde ich, glaube ich, jetzt auch einmal anknüpfen, weil du hast dann damit angefangen und wir haben im Vorhinein, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, haben wir drüber gesprochen, so über dieses Bewusstsein, dass was gelingen wird. Wie bist du rangegangen? Also, weil es ist ja irgendwie schon eher eine große Aufgabe zu überlegen, ich will jetzt so ein Programm etablieren. Hattest du einen Plan, was du genau getaktet hast? Bist du einfach reingesprungen, hast gesagt, ich gucke jetzt mal, welche Leute ich treffe? Warst du davon überzeugt, du kriegst es auf jeden Fall hin? Hattest du Zweifel? Wie bist du gestartet?
Ja, gute Frage. Ich hatte natürlich alles ein bisschen, was du jetzt gesagt hast. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass das Programm damals schon in London gelaufen ist und kurz vorher wurde es dann in Paris gestartet. Das heißt, so dieses generelle, könnte das funktionieren, war schon so, ja, könnte funktionieren oder zumindest woanders kann es funktionieren. Das hat natürlich schon mal geholfen. Und ich war ja auch davor nochmal 2 Monate in London gewesen und habe dort wirklich sehr genau hingeguckt, mir alles angeguckt, wie das funktionieren kann, wie die das machen und so. Das hat natürlich schon mal geholfen, um so ein Grundgefühl dafür zu bekommen. Die große Frage war dann natürlich, kann man das eben in Berlin so replizieren, ne? Aber unter den Gegebenheiten. Das war mal die eine Sache. Dann, genau, natürlich war ich mir nicht sicher, das klappt überhaupt nicht. Es war jetzt auch kein No-Brainer, dass man angefangen hat und alle haben einem die Bude eingerannt und man dachte, ja, boah, die haben alle nur auf mich gewartet. So war es ja jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war auch ein bisschen brainwashed, sage ich mal, von meiner Unilaufbahn / dann den Jahren bei BCG, weil es waren beides, muss ich sagen, so ein bisschen so Umfelder, wo man uns ständig erzählt hat, dass wir die Allertollsten sind und alles schaffen können. Und also, ne, kann man durchaus auch kritisch sehen, sage ich mal. Aber in dem Punkt war es, glaube ich, ganz gut, dass ich da sozusagen vielleicht einen Ticken weniger nachgedacht habe, als ich sonst tue. Ich bin definitiv jemand, der auch viel zweifelt. Und ich habe immer, egal was ich mache in meinem Leben, ob das damals der On-Purpose war, die Zeit oder jetzt meine aktuelle Tätigkeit, wo ich auch ein Projekt aufgebaut habe die letzten Jahre. Ich denke mir jeden Tag kommen Stimmen hoch, die sagen, das wird nichts oder das ist eigentlich keine gute Idee oder das schaffst du nicht. Also das werde ich, glaube ich, auch nicht mehr los wahrscheinlich in dem Leben. Ist vielleicht auch manchmal ganz gut. Aber also die waren auf jeden Fall immer da, diese Sachen. Deswegen war ich mir auf gar keinen Fall sicher, dass es klappt. Aber ich hatte so ein bisschen, glaube ich, auch von der Uni so das Mindset, okay, selbst wenn es nicht klappt, dann habe ich wahrscheinlich tatsächlich viel gelernt oder viele Leute kennengelernt und das wird mich dann vielleicht zum nächsten Schritt tragen. Das hatte ich mich auch bei ein, zwei Freunden so ein bisschen beobachtet, die dann vielleicht Unternehmen gegründet haben, die an die Wand gefahren, aber danach irgendwie wieder was Cooles gemacht, was sich so ein bisschen daraus ergeben hat.
Richtig schön, richtig inspirierend. Ich wollte dich gerade fragen, wie du mit den kritischen Stimmen umgehst, aber so ein bisschen hast du es gerade ja auch schon selbst beantwortet, so dieses Vertrauen einfach da rein, selbst wenn es das nicht ist, bringt es mich auf eine andere Stufe.
Ja, genau, also das ist das eine. Ich meine, ich habe gerade noch mal vor ein paar Wochen sogar im Coaching auch noch mal das Thema angesprochen, der kritische Stimme. Und da hat mein Coach eigentlich auch ganz gute Sachen gesagt. Der hat gesagt, du gib denen einfach einen Platz, gib denen vielleicht sogar einen Namen. Ne? Das ist jetzt wieder Mr., keine Ahnung, Kritiker oder so, der kommt dann jetzt natürlich, wenn was nicht so gut läuft, kommt der natürlich wieder vor, ist doch klar. So. Aber genau, lass es zu, aber sei dir auch bewusst, dann kommt bald auch, du hast ja auch wieder die anderen Stimmen sozusagen. Ne? Hört sich ein bisschen shit so an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das hat mich, glaube ich, nochmal so ein bisschen gelassener gemacht, weil es ist immer noch ein Thema, was mich auf jeden Fall beschäftigt. Ich bin, auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht ganz so anhört, aber ich bin auch jemand, dem Scheitern in Anführungsstrichen immer noch, der da total Angst vor hat. Ne? Also ich weiß, dass es totaler Bullshit ist und es gibt ja nicht das Scheitern, ja, ich baue was auf und dann klappt es nicht und dann bin ich gescheitert, das ist ja Quatsch so, weil, wie gesagt, es meistens bringt einen das zu einem anderen Punkt, aber man hat total viel gelernt daraus. Aber ich habe immer noch dieses alte Konzept so ein bisschen von, ne, ich will was aufbauen, ich nehme mir was vor und ich schaffe es nicht. So. Da habe ich immer noch totale Angst irgendwie. Die habe ich nie so wirklich losbekommen. Und das ist auch was mich umtreibt. Deswegen, genau, ohne das, glaube ich, wäre es auch noch viel einfacher, so was Neues anzufangen.
Ja, spannend. Ich glaube, dieses Scheitern und auch dieses Labeling-Scheitern ist ein riesengroßer Hinderungsgrund, teilweise sogar überhaupt ins Doing zu kommen. Und
total.
Was du vorher schon beschrieben hast, so dieses, ich kann auf jeden Fall was drin lernen und Fehler auch wiederum in Anführungszeichen, sind im Prinzip eigentlich auch nur Lehrmeister oder Lernaufgaben. Ist da ja vielleicht auch schon ein kleines Umdenken. Du hast eben gesagt, dass du auch jetzt noch Coaching machst. Bei mir war es so, ich habe Coaching wirklich im Zuge von On Purpose kennengelernt. Ich kannte das vorher gar nicht und muss auch sagen, dass ich am Anfang von On Purpose immer so, ja okay, und was bespricht man jetzt mit so einer Coachin oder mit so einem Coach? Was macht man da jetzt? Kannst du vielleicht auch nochmal so sagen, so was ist die Coaching-Arbeit für dich oder welchen Wert siehst du in diesem Coaching und würdest du es weiterempfehlen?
Ja, unbedingt. Also ich hatte natürlich das Glück, da mein Vater Therapeut ist, war mir sozusagen das grobe Konzept schon relativ früh bekannt. Ich habe es aber dann auch, ich glaube, das erste Mal wirklich Coaching genommen, in Anführungszeichen, oder als Coachee war ich auch dann während der Arbeit bei On Purpose, weil wenn man sozusagen dort angestellt ist oder wenn man dort sozusagen arbeitet, hat man auch einen Coach, der einen sozusagen begleiten darf oder begleitet. Und das habe ich auch immer sehr, sehr gerne wahrgenommen. Das heißt, es war auch so in meiner professionellen Laufbahn, dass ich das wirklich über längere Zeit auch machen durfte. Ich finde es total super. Ich habe es jetzt auch nicht immer gemacht, sozusagen. Ich habe es jetzt wieder seit einem halben Jahr. Und ich würde sagen, für mich ist es einfach ein sehr gut ausgebildeter Sparringspartner, mit dem ich sozusagen, mit dem oder der ich meine Themen, meine beruflichen, meine persönlichen Themen besprechen kann und der oder die mir auch helfen kann, die dann in eine gute Bahn vielleicht wieder zu lenken oder so. Und allein, ich meine, du kennst es ja auch manchmal, ne? Ich meine, allein dadurch, dass man Sachen dann laut ausspricht oder sozusagen was thematisiert, was einem vielleicht schon länger im Kopf ist. Manchmal merkt man auch selber, oh, das ist eigentlich Quatsch oder ja, ich wollte der schöne Gedanke, warum setze ich mich um? Hilft das dann schon mal? Und es zwingt einen halt auch so ein bisschen, sich die Zeit dafür zu nehmen. Ne? Ich meine, das ist auch sowas, wo ich mir manchmal denke, ja, das könnte man doch auch, keine Ahnung, Hälfte der Sachen könnte ich auch einfach mit meiner Frau besprechen oder so. Mhm. Ja, aber irgendwie geht es dann halt im Alltag auch oft unter. Man denkt, ja, das kriege ich schon hin. Das ist ja häufig auch so, ne? Das ist unfassbar einen belastet, aber im Hintergrund vielleicht dann doch. Und das ist natürlich mit dem Coach oder Coachie oder mit einem Coach sehr gut möglich. Und nee, ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Und ich bin selber manchmal ein bisschen geizkragen und denke mir dann, du hast viel Geld und hier und da und so. Aber ich glaube, letztendlich ist es eine sehr gute Investition.
Ja, ich finde, das bringt einem halt auch oft einfach so Quantensprünge nach vorne, weil man Dinge auflöst, die eigentlich teilweise ganz profan sind, aber die... wenn man sie einmal gelöst hat für sich, dann auch einfach ganz viel Positives im Leben auswirken. Ich hatte zum Beispiel einmal so, das war für mich total mindblowing und Das hört sich auch total profan an, aber ich habe irgendwie realisiert, dass ich Erfolg für mich selbst definieren kann, dass es keine eine Definition von Erfolg gibt. Und seit ich irgendwie diese Erkenntnis hatte, hat sich bei mir total viel zum Positiven entwickelt, weil ich jetzt Erfolg so definiere, wie das zu mir und zu meinen Werten passt. Und dann macht es für mich ja total viel mehr Sinn, nach diesem Erfolg zu streben, weil das natürlich auch das ist, wonach ich streben möchte und ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas hinterherlaufen, was so fremdbestimmt ist oder was von irgendjemandem uns vorgegeben wird. Und genau, also
Mega, da hast du mir dann, bist du mir schon 10 Jahre voraus.
eine Erkenntnis, wie gesagt, ein Coaching. Manchmal sind es so
Nee, es ist super
Momente.
wertvoll, was du sagst. Und ich fand es auch damals sehr, sehr erhellend, dass man es eigentlich selber definieren kann. Ich habe immer noch nicht so diese alte, klassische Definition davon Erfolg. Ich kriege sie immer noch nicht ganz aus meinem Kopf raus. Deswegen kämpfe ich immer noch damit. Und eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, im Zuge von, wo du auch gesagt hast, ne, Thema Scheitern in Anführungsstrichen oder dass es sozusagen so gelabelt ist. Da habe ich tatsächlich auch irgendwie das Gefühl gehabt, im Ausland, ne, ob das in England ist, ob das in den USA ist, in anderen Ländern, in denen ich irgendwie Zeit verbringen durfte, ist es teilweise eben anders gelabelt. Ne? Und da geht es nicht irgendwie, oh, der hat das Unternehmen, keine Ahnung, hat nicht nach 2 Jahren unfassbar profitabel, dann bin ich irgendwie der Idiot oder der Gescheiterte, sondern der hat total viel gelernt, ne, sich in dem Bereich irgendwie weiterentwickelt und macht das nächste Ding so ungefähr. Also es ist manchmal ein bisschen klischeehaft und so weiter, das ist eigentlich immer und überall in den USA so, aber meine Erfahrung war schon, dass es deutlich mehr so ein bisschen in der Gesellschaft oder in dem gelebt von den Leuten ist. Und das finde ich, das ist manchmal auch ein bisschen so ein deutsches Thema, ne? Das ist dann ganz, das ist die erste Frage gleich ist ja, keine Ahnung, weiß nicht, das ist mir öfter so gegangen, als ich da und Purpose sozusagen war, dass mich Leute irgendwie gefragt haben, sozusagen, die jetzt nicht aus der Bubble kamen, was ich mache. Und dann habe ich das kurz versucht zu erklären. Und die erste Frage war gleich so nach dem Motto, verdient da Geld oder wie funktioniert das so ungefähr? Wo ich mir einfach so dachte, so, hey, ist ja voll okay, wenn wir uns irgendwie unterhalten und fragst das irgendwann mal, aber warum muss das jetzt schon wieder die erste Frage sein? Ne? Also in Kalifornien damals hatte ich das Gefühl, ich habe dann ein Semester studiert, da war dann oft die allererste Frage so, what's your thing? Ja, was ist dein Ding? Wofür brennst du? Was findest du cool? Und dann konntest du irgendwas sagen. Dann konntest du sagen, ich bin Gründer oder ich surfe gerne oder keine Ahnung, ne, ich bin irgendwie in der Behörde angestellt und habe ein bisschen erzählt und dann haben die alle erstmal gesagt, boah, cool, hört sich irgendwie gut an, so, ne? Und ob die jetzt in ihrem tiefsten Herzen innen geglaubt haben, dass es eine super tolle Tätigkeit ist, weiß ich nicht. Ja, kann auch sein, dass es nicht so war. Aber das fand ich so viel mehr ermutigender und inspirierender, erstmal irgendwie was Neues vielleicht auch gut zu finden oder jetzt sich noch nicht so viel Gedanken dazu machen, als immer gleich schon zu sagen, wie ist denn das und geht das und also das, ja, das, da muss man, glaube ich, manchmal hier in unserem Umfeld aufpassen, dass einem das dann nicht zu sehr runterzieht.
Und die Frage finde ich super inspirierend, dass du jetzt gesagt
Ja.
hast, what's your thing? Also,
Ja.
weil dann shiftet man den Fokus ja auch total auf was ist dein Herzensthema? Wofür brennst
Genau.
du? Und ich glaube,
Total.
wenn du dann ständig mit so einer Frage konfrontiert bist, anstelle von, wie viel verdienst du oder verdienst du genug, dann ist es ja ein ganz anderer Fokus, den man sich auch setzt und Dinge, über die man nachdenkt oder nach denen man strebt. Also sehr, sehr schön, werde
Voll.
ich auf jeden Fall mitnehmen von heute Abend. What's your thing?
Ja, und du kannst dann eben, du kannst antworten, du kannst über deinen Job sprechen, wie du das halt möchtest, ne, wenn dir der Job vielleicht viel bedeutet oder da viel Herzblut drin ist. Wenn ich aber sage, hey, ich mache meinen Job 9 to 5 und der ist mir eigentlich ziemlich egal, aber ich brenne halt total für die Seenotrettung, ja, und engagiere mich da weniger, dann spreche ich dann darüber. Oder ein ganz anderes Thema wieder. Ich bin leidenschaftlicher Vater und habe 3 Kinder zu Hause und das erfüllt mich, ja. Dann spreche ich darüber und das ist erstmal total okay. So. Das ist, ja, irgendwie finde ich ein gutes Konzept.
Voll, voll schön. Ich habe mir eben noch aufgeschrieben, als du darüber gesprochen hast, so wie du das angegangen bist mit der Gründung. Was würdest du Menschen mitgeben, die irgendwie so einen Gedanken im Kopf haben, so einen kleinen Spark irgendwie? Ich würde ja eigentlich gerne mal das und das gründen oder eigentlich würde ich gerne gegen die Problemstellung irgendwie was tun. So aus deiner Gründungserfahrung heraus oder auch aus der anderen Erfahrung von dir heraus.
Ja, ich glaube, es sind 2 Sachen, die sind total platt und die wird man wahrscheinlich in jedem Ratgeber lesen oder so, aber also ich fand sie trotzdem, ich finde sie trotzdem hilfreich. Und die kamen jetzt nicht zu mir total intuitiv. Also ich bin jetzt nicht ein Typ, wie gesagt, der irgendwie eigentlich 10-mal aufsteht und hinfällt, bevor er dann das 11. Mal stehen bleibt. Also ich bin eigentlich jemand, der ganz gerne sich die Sachen anschaut und ein bisschen abwartet und dann vielleicht, wenn er das Gefühl hat, er kann es jetzt eigentlich, dann macht er es erst. Und deswegen war das für mich jetzt genau nicht total intuitiv, aber ich finde es schon sehr hilfreich. Also erstens einfach dieses just do it, ne? Also mach es einfach. Komm ins Doing, wie du es auch vorher gesagt hast, und du musst ja nicht gleich vielleicht irgendwie den Masterplan haben, den Masterentwurf, aber mach erstmal einen Schritt, mach den nächsten kleinen Schritt. Das hilft auf jeden Fall, glaube ich, enorm. Und dann ist es so, ich habe das Gefühl, in diesem Gründungsenvironment gibt es irgendwie so zwei Herangehensweisen. Die einen sagen dir, sprich ja nicht zu früh über deine Idee, sonst klaut dir jemand so ungefähr. Und die anderen sagen, sprich so mit so vielen Menschen drüber, wie es geht, weil das hilft sozusagen. Ich habe jetzt gelernt, es gibt auch vielleicht einen zu frühen Zeitpunkt, wenn man dann eben gerade vielleicht in so einem skeptischeren Umfeld ist, dass dann Leute am Anfang gleich sagen, hast du einen Schwachsinn oder so, unausgereift oder sowas. Vielleicht gibt es auch, aber meine ganz eigene Erfahrung ist es tatsächlich eher früher und eher viel über Sachen zu sprechen, weil man ja selber dabei allein sich selber zuzuhören, was lernt und wieder denkt, ach, so habe ich es ja gar nicht gesehen oder stimmt, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Man kriegt Feedback und man merkt ja auch ein bisschen, was kommt vielleicht ganz gut an oder welche Fragen kommen immer wieder, worüber muss ich mir wirklich Gedanken machen. Und das passt vielleicht schon ganz gut. Und das ist auch was mir zum Beispiel sehr, sehr schwer gefallen ist lange. Also gerade bei so einer Gründung, das ist ja irgendwas, was sehr persönlich ist. Und gibt man da auch was von sich so ein bisschen preis. Und wenn ich das jetzt jemand sage, ich mache das und dann sagt der vielleicht so, okay, verstehe jetzt gar nicht so, finde ich gar nicht so cool. Da trifft einen oder hat mich das auch immer getroffen, so ein bisschen. Weil ich dachte, boah, scheiße, jetzt findet der irgendwie ja auch mich blöd, auf eine Art. So dass ich mich da eigentlich immer so ein bisschen zwingen müsste, das auch zu tun und mich da nicht zu sehr ins Schneckenhaus zu verkriechen. Aber ich glaube, ja, das hilft halt enorm, einfach darüber zu sprechen, Selbstbewusstsein dadurch allein schon so ein bisschen zu gewinnen, dass die Leute meistens ja dann doch vielleicht nicht sofort alle sagen, dass alles Quatsch ist, sondern doch auch Sachen cool finden. Ja, das würde ich, und vielleicht als drittes, ich meine, das hatten wir jetzt ja schon öfter im Gespräch, aber nicht auf so einen Masterplan warten, ne, und nicht so denken, okay, wenn ich wie bei mir, wenn ich 100% von einer Idee überzeugt bin, dann mache ich es, oder wenn ich schon irgendwie von A bis Z alles designt habe an dem Produkt, dann fange ich mal an, sondern es wird eh wahrscheinlich anders kommen. Deswegen anfangen mit kleinen Sachen, sich Erfolgserlebnisse mit kleinen Dingen holen, ne, und nicht gleich vielleicht 10 Kunden gewinnen, sondern vielleicht erstmal einen, ja. Und wenn das geklappt hat, ist ja schon mal mega, ja. Sich kurz feiern und dann kann man den nächsten Schritt machen.
Voll. Was ich jetzt in dem Kontext nochmal von dir gehört habe, aber was du vorher ja auch schon viel gesagt hast, ist so diese Wichtigkeit vom Umfeld. Also mit welchen Menschen umgibst du dich, ja, mit welchen Ideen umgibst du dich, mit welcher Energie dann quasi auch umgibst du dich, ne? Also umgibst, ja, du dich mit sehr skeptischen Menschen, die es wird doch eh nicht klappen und was machst denn du für einen Quatsch und jetzt sei mal ein bisschen konventioneller, oder umgibst du dich mit Menschen, die irgendwie sagen, keine Ahnung, ob es klappt, aber versuch's, ist doch cool.
Total, ich glaube, das hilft enorm. Ich glaube, ich habe auch Typen kennengelernt, also Männer und Frauen ganz genauso, die da so tatsächlich autark sind, ne? Die einfach ihr Ding machen und denen auch egal ist so ein bisschen, was die anderen sagen, das gibt es, glaube ich. Ich glaube, es gibt jetzt nicht so unfassbar viele davon. Ich bin definitiv niemand davon. Also ich kann nicht von mir sagen, dass ich das gar nicht. Mir ist es leider immer noch sehr wichtig, würde ich sagen, dass andere auch irgendwie darüber denken. Aber deswegen, genau, kann so ein Umfeld, glaube ich, extrem, also dich extrem empowern oder dich extrem runterziehen, wenn man dafür sozusagen empfänglich ist. Und ich glaube, es hilft total. Und ich habe neulich mal wieder in irgendeinem Buch oder so gelesen, da stand auch zu dem Thema, stand irgendwie drin, dass man, wie war das, wenn man wirklich an sich was verändern möchte, so persönlichkeitsmäßig, dann soll man sich auch neue Umgebungen suchen oder neue, mit neuen Freunden oder neuen Leuten teilweise umgeben oder sowas. Und das hört sich ein bisschen komisch an manchmal, aber irgendwie ist natürlich auch was dran, ne? Weil wenn man sagt, das Umfeld ist so ein Reinforcement-Mechanismus, ne? Und wenn du jetzt, keine Ahnung, 50 Jahre in demselben Umfeld bist und halt dich wirklich sehr verändern willst, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Ich glaube, damit hängt es auch zusammen, was du dann eben als Tipp quasi gegeben hast. Wenn du natürlich in so einem empowernden Umfeld ganz früh über Ideen sprichst, dann kommt da natürlich auch was anderes zurück, als wenn du in einem eher skeptischen Umfeld über so Ideen sehr früh sprichst. Und, das ist dann vielleicht in dem einen so eher wie so ein Samen, der dann aufgeht und in dem anderen, der irgendwie auf so einen steinharten Boden fällt.
Der muss sich erstmal nach oben kämpfen. Ne?
Genau.
Ich meine, das ist wahrscheinlich auch die Frage, ne, wie macht man das denn, sich so ein empowerndes Umfeld zu suchen? Ne? Das ist dann natürlich wahrscheinlich das Schwerere, als jetzt einfach den schnellen Tipp zu geben, such dir das mal. Aber der Gedanke ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter, und da gibt es wahrscheinlich auch tausende Möglichkeiten, ne? Ob es ein Freundeskreis ist oder ob das irgendwie eine bestimmte Szene ist oder sowas. Und ich glaube, da sind wir natürlich jetzt auch durch die digitalen Medien etc. freier, ne? Selbst wenn ich in einem kleinen Nest wohne oder so, wo jetzt vielleicht meine Nachbarn nicht so wahnsinnig empowernd oder innovativ unterwegs sind, kann ich mir das ja vielleicht mittlerweile auch woanders herholen. Das ist natürlich auch eine super Möglichkeit für uns.
Ja, oder zu einem Purpose gehen.
Oder so.
Absolut. Kleine Werbeveranstaltung.
Ich wollte gerade sagen, ich muss ja nicht mal dran denken, wie viele Leute sich wohl bewerben oder so.
Nee, aber wie du sagst, es gibt ja super viele Möglichkeiten. Und manchmal ist es dann eben auch, welche zum Beispiel Podcasts man hört oder welche Bücher man liest. Also das gibt auch schon Ideen oder Gedanken. Und was mein Freund zum Beispiel immer ganz viel macht, dass er Menschen direkt über LinkedIn anschreibt, mit denen er sich, also entweder wenn er von den Menschen schon mal gehört hat, sich dann direkt versucht, mit denen zu vernetzen, oder wenn er irgendwie eine Organisation sieht, wo er sagt, so, ach, das ist ein total spannend, dass er dann da auch Menschen drüber anspricht. Und da sind, wie du sagst, so die sozialen Medien heute richtig stark. Oder nebenan.de, man startet einfach was über nebenan.de, wo man dann trotzdem mit seiner Nachbarschaft und seinem direkten Wohnumfeld was starten kann, aber eben mit den Menschen, wo man sagt, ich mache jetzt eine Müllaufräumaktion zum Beispiel, und dann auch wieder ähnliche Mindset-Menschen zusammenbringt.
Ja, voll. Also da gibt es, genau, mittlerweile wirklich. Und das ist vielleicht auch noch eine Sache, die mir so in den letzten Jahren aufgefallen ist oder die ich mitgenommen habe. Die anderen kochen auch nur mit Wasser. Ne? Also ich finde am Anfang, wenn man selber vielleicht noch nicht größere Projekte organisiert hat oder solche Sachen gemacht hat, dann glaube ich, ist es einfach so dieses, ich weiß gar nicht, Attributionstheorie, auf jeden Fall, dann unterstellt man, glaube ich, den anderen, die sowas machen, erstmal, dass die halt wahnsinnig gut sind und irgendwie ganz viel Erfahrung schon haben, und das könnte man ja nie selber so ungefähr. Und ich finde, Stück für Stück, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man, weiß ich nicht, in ein paar und größeren Unternehmen gearbeitet hat, mit irgendwelchen tollen Leadership-Leuten zu tun hatte und anderen Gründern und so, das sind teilweise natürlich inspirierende Leute, aber ich finde, man merkt auch häufig, das sind auch normale Leute, so, ne? Nicht so, dass das alles Raketenwissenschaftler sind, die uns einfach meilenweit überlegen sind, wo man sagt, ja klar, dass der das jetzt irgendwie aufgezogen hat, ja, das ist logisch. Ne? Sondern die allermeisten, wir beide, wie wir wissen, ja ganz genauso kochen, ja wirklich mit Wasser, und vieles, was man von außen nicht sieht, klappt auch irgendwie nicht, und es viele kleine Probleme gibt, und eigentlich immer, wenn man sich auch mit anderen Gründern oder jetzt, also bei mir jetzt in die Abteilungsleitung oder so austauscht, also bei keinem ist immer alles gut, ne? Es gibt immer viele kleine Themen, die irgendwie nicht klappen oder nicht laufen. Und ich glaube, das genau so ein bisschen zu demystifizieren, wenn man es einfach mal selber gemacht hat oder so, das hilft auch, wenn man dann einfach merkt, genau, ja, die allermeisten kochen nur mit Wasser. Ich glaube, es gibt ein paar richtig smarte Leute, die machen dann auch Sachen, die ich wahrscheinlich niemals machen könnte, aber viele sind tatsächlich einfach, ja, normale Menschen wie du und ich, die machen einfach mal und dann kommt vielleicht was Gutes raus.
Ja, voll. Ich würde vielleicht aber noch mal so ein bisschen die andere Frage machen. Hast du auch Momente, in denen du nicht so richtig in eine Selbstwirksamkeit kommst und wo dir das irgendwie fehlt? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Oder hast du dann ein Geheimrezept?
Ja, gute Frage. Ich glaube tatsächlich nicht so viele. Ich glaube, für mich war das, ja, wie gesagt, ich bin schon so ein bisschen in so einem Umfeld aufgewachsen, wo das sozusagen sehr ein starkes Thema war. Deswegen fallen mir jetzt gar nicht so viele Situationen ein, wo ich mich nicht so fühle. Also das heißt jetzt auch nicht, ich bin überhaupt kein super Typ, der immer genau weiß, was das irgendwie zu tun ist. Aber so dieses Gefühl, also manchmal ist es eher so ein bisschen so eine Ohnmacht, dass ich mir denke, okay, ich könnte mir schon vorstellen, das und das könnte man da und da jetzt irgendwie verändern, aber es wäre unfassbar aufwendig oder es würde wahnsinnig viel Energie kosten. Ne? Und mir dann denke, da bin ich nicht bereit, es zu einzusetzen. Und dann ist aber die Konsequenz, dass ich halt damit leben muss, wie es ist. Und das ist dann vielleicht auch nicht besonders toll. So, ne? Also das kenne ich natürlich auf jeden Fall. Ich finde, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn man ein paar größere Projekte oder Organisationen oder sowas mal auf die Beine gestellt hat. Man weiß natürlich auch von hinten her gesehen, dass vieles dann doch verdammt viel Arbeit ist. Oder? Das ist ja manchmal am Anfang gar nicht so gut, wenn man schon irgendwie wüsste, okay, was alles noch da dran hängt. Sondern am Anfang ist ja, glaube ich, diese gewisse Naivität, die man manchmal hat, wenn man von außen an ein neues Problem oder eine Fragestellung rangeht, auch ganz gut. Weil wenn ich jetzt irgendwie von Anfang gewusst hätte, okay, ich brauche jetzt irgendwie nicht x Jahre, um Projekt Y mal erstmal zu realisieren, hätte ich wahrscheinlich gar nicht angefangen. Ne? Aber wenn ich da schon drin bin, dann mache ich es zu Ende und dann ist es auch gut.
Voll. Ich habe gerade im Kopf, dir als letzte Frage, die Frage zu stellen. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich das jetzt nicht einfach immer als letzte Frage nehme. What's your thing?
Ja. Gute Frage, Hanna. Also willst du es mich jetzt fragen?
Ja. What's your thing, lieber Julian?
Wow, super Frage. Ich glaube, also genau, ich glaube, es gibt Menschen, die antworten da ihr Leben lang immer sehr ähnlich. Bei mir ist es tatsächlich auch so ein bisschen situations- und Lebensabschnitts unterschiedlich. Also ich glaube, momentan ist tatsächlich mein Ding, was ich irgendwie versuche zu leben, so ein bisschen, wie soll man sagen, also so ein bisschen alles versuchen, gut unter einen Hut zu bringen. Also weißt du, sozusagen irgendwie im Job voranzukommen, einen spannenden Job zu haben, zu bewirken. Auf der anderen Seite auch, genau, mit meinem kleinen Sohn, mit meiner kleinen Familie, viel Zeit zu verbringen, trotzdem vielleicht sich auch noch gesellschaftlich irgendwie so ein bisschen einzubringen, weil ich dann auch denke, ne, für meinen Sohn oder meine beiden Söhne irgendwie will ich ja auch, dass die so aufwachsen und um zu sehen, dass man sowas machen kann, dass es irgendwie vielleicht ganz cool ist, sich zu engagieren. Und meine Frau sagt dann mal so, hey, leading by example ist halt so das Wichtigste, ne? Du kannst denen viel irgendwie über Werte erzählen und so weiter, und dass das toll und wichtig ist, aber wenn du halt selber irgendwie gar nichts machst als Eltern vielleicht, dann kriegen die eigentlich ja auch nicht so richtig was mit, ne? Also ich glaube, im Moment ist das so ein bisschen mein oder unser Ding, diese Sachen so unter einen Hut zu bringen und so ein erfülltes Gesamtkonstrukt zu bauen, ohne dass man selber sich komplett vergisst und nur noch völlig ausgebrannt und K.O. ist, weil man irgendwie die ganze Zeit irgendwelchen anderen Leuten sozusagen oder anderen Menschen versucht, Dinge recht zu machen. Ich glaube, das so ein bisschen am Laufen zu halten, das treibt mich gerade in den letzten Jahren sehr um, aber ist irgendwie auch, ja, ist auch sehr, sehr erfüllend. Irgendwie ist das gerade so mein Ding.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich fand es jetzt auch gerade nochmal schön, dass du gesagt hast, das ist jetzt gerade mein Ding und das kann sich auch nochmal verändern. Also von daher, vielleicht sprechen wir in 3 Jahren nochmal und dann frage ich dich das nochmal am Schluss.
Sehr gerne, Hanna, danke.
An der Stelle erstmal vielen, vielen Dank für das sehr schöne, sehr inspirierende Gespräch. Vielen Dank für die inspirierende Abschlussfrage, die ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen werde. Und ja, ich wünsche dir einen sehr schönen Sommer. Ich wünsche dir eine schöne, schöne Zeit zu viert in der Familie. Und ich bin gespannt, wo es dich noch hintreibt.
Ganz lieben Dank, Hanna, für die lieben Worte und auch danke für die Einladung. Und ich finde, sowas ist ja auch wie dein Podcast jetzt, den du angefangen hast vor nicht allzu langer Zeit, ist ja auch ein tolles Beispiel, eben einfach mal Sachen machen. Ja. Ich bin auch schon lange einen Podcast machen. Ich bin jetzt wieder inspiriert worden von dir.
Ja, das war die 2. Folge des Selbstwirksam-Werden-Podcasts. Wir haben über super viele spannende Themen geredet, aber ich habe 2 Sachen, die mir jetzt besonders aus dem Gespräch in Erinnerung geblieben sind. Das ist auf der einen Seite die immense Bedeutung des eigenen Umfelds. Unterstützt dein Umfeld deine Ideen oder eben unkonventionelle Ansätze oder Projekte? Kann dein Umfeld dich vielleicht sogar mit Menschen in Kontakt bringen, die dich näher zur Umsetzung von deinen Projekten bringen? Welche Fragen stellt dir dein Umfeld? Kannst du mit denen darüber sprechen, wofür du brennst? Fragen sie dich das?
Und der andere Punkt, den Julian auch erwähnt hat, ist, geh einfach los, wenn du was im Kopf hast. Und da fand ich es total schön, dass er von diesem Schafkopfabend in der Schule erzählt hat. Das ist ja im Endeffekt nur ein ganz kleines Projekt gewesen, aber hat ihn schon total in seiner Selbstwirksamkeitserfahrung gestärkt. Und so glaube ich auch, dass man Selbstwirksamkeit auch trainieren kann, indem man einfach erstmal was Kleines startet. Und wenn das funktioniert, dann macht man was Größeres. Und so merkt man einfach, ich kann was verändern und ich kann was umsetzen. Und es macht einen Unterschied, wenn ich was umsetze. Und da eben auch diese Fehlertoleranz an den Tag zu legen, von der Julian auch gesprochen hat. Fehler sind kein Scheitern, sondern Fehler sind im Prinzip Lehrmeister, die einen weiterbringen. Und egal, ob nachher das rauskommt, was man sich dabei vorgenommen hat, man hat auf jeden Fall im Prozess was gelernt. Ich hoffe, die Punkte haben euch auch inspiriert. Vielleicht habt ihr auch andere Punkte noch mit rausgenommen. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback, über LinkedIn, über eure Rückmeldungen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge am ersten Sonntag im Mai wieder hören.